Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid im Runner's World Podcast gelandet in Folge 147 und die gibt's ausnahmsweise schon mal nach einer Woche, falls ihr euch gewundert habt. Aber wir konnten einfach nicht anders. Denn für die heutige Podcast-Folge haben sich Martin und Henning mit Isabel Baumann zusammengeschaltet und ein super spannendes Interview geführt. Isabel Baumann ist eine unfassbar erfolgreiche Trainerin und ein paar ihrer Athletinnen und Athleten sind eben jetzt auch bei den Leichtathletik-Europameisterschaften dabei, die genau heute am Tag des Erscheinens dieser Podcast-Folge starten. Das ist der 7. Juni 2024, falls ihr diese Folge ein bisschen später hört. Geht auch ein paar Tage, also vielleicht habt ihr Glück und könnt noch den ein oder anderen Lauf live verfolgen. Aber auch falls ihr diesen Podcast hört, wenn die EM schon vorbei ist, ist die Folge noch super interessant, denn es geht natürlich auch um Training und zum Beispiel darum, wie modernes Lauftraining funktioniert, ob sich da in den letzten Jahren wirklich viel geändert hat und was es mit dem sogenannten Schwellentraining auf sich hat. Das kann aber Isabel Baumann am besten erklären und deswegen bin ich jetzt erstmal still und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, wir sind extrem stolz, dass wir heute, ich bin jetzt mal so vermessen und sage, eine Trainerinnen-Legende bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Ich sage ihren Namen noch gar nicht. Das Intro wird lang, weil irgendwie ihre Trainerkarriere ist auch inzwischen eine lange. Sie ist selbst eine erfolgreiche Läuferin gewesen, Anfang der 80er Jahre als Österreicherin. Einmal, glaube ich, österreichische Meisterin geworden, mehrfach österreichische Vizemeisterin geworden im Mittellangstreckenbereich. Bekannt geworden ist sie dann vor allen Dingen, weil sie ihren Ehemann Dieter zum Olympiasieg begleitet hat über 5000 Meter 1992. Und wenn ich so zurückdenke, wen sie alles trainiert hat, dann sind das große Namen. Stefane Franke unter anderem, Damian Kalabis. Ich meine auch mal eine Zeit lang Irina Mikitenko. Heute trainiert sie Max Torwirth unter anderem und Hanna Klein. Max, der letzte Woche einen großen Leistungssprung gemacht hat auf 13.10 über 5000 Meter. Vor allen Dingen aber ist sie auch, und das geht oft ein bisschen unter, Lehrerin, Studiendirektorin an einer Schule in Tübingen und hat dort, soweit ich weiß, über Jahrzehnte Kinder, Jugendliche zur Leichtathletik gebracht und auch diese erfolgreich in Bundesfinale geführt. Von, heißt das noch, Jugend trainiert für Olympia? Weiß ich nicht, wird sie uns gleich sagen. Ich bin ganz, ganz stolz, dass wir jetzt im Podcast haben, Henning und ich, die liebe Isabel Baumann. Hallo, liebe Isabel.
Guten Morgen, hallo.
Heißt das noch Jugend trainiert für Olympia oder gibt es das gar nicht mehr?
Doch, Jugend trainiert für Olympia gibt es noch. Glaube ich, hat dieses Jahr 50-jähriges Bestehen, wird da gefeiert. Ein ganz großer Wettkampf, stimmt, den unsere Schule in mehreren Sportarten auch besucht. Leider Gottes, das muss ich jetzt gleich mal hier am Anfang anbringen, hat man sich bei der Leichtathletik überlegt, in dem stärksten Wettkampfjahr der 13- und 14-Jährigen die Männer, also die Mädchen und die jungen Mannschaft zu einer Mixed-Mannschaft zu machen. Das heißt also, dass jeweils die Hälfte der talentierten, interessierten Mädchen und die Hälfte der talentierten, interessierten Jungen daran nicht mehr teilnehmen kann. Finde ich sehr schade. Wer das letztendlich sich ausgedacht hat, weiß ich nicht. Aber das sind so die Dinge, die ärgerlich sind und die uns sicherlich in unserer Entwicklung nicht helfen.
Ja, und man hört jetzt direkt am Anfang, du bist ein kritischer Geist, zum Glück. Du begleitest die Leichtathletik unheimlich engagiert, jetzt tatsächlich ja über Jahrzehnte als Trainerin und warst immer auch kritisch, auch dem Verband gegenüber. Und das habe ich noch nicht erwähnt, Henning. Isabel ist ja aktuell auch Marathon-Bundestrainerin. Du warst das schon mal viele, viele Jahre? Nein? Entschuldigung.
Also Marathon.
Bundestrainerin Mittellangstrecke, natürlich. Entschuldigung. War es das aber auch schon mal, ja. Anfang der 2000er, oder?
Ich habe in den 90er Jahren, war ich Bundestrainer für Langstrecke, Männer und Frauen. Also ich weiß gar nicht genau, wann ich da berufen wurde. Ich glaube 93 oder so. Und da bin ich rausgegangen 2001 oder 2, als Jackie zur Schule ging, weil mir das Getingel da zu viel wurde.
Deine
mit den
Tochter,
Kindern.
Ja.
Ja, und... Ja, und dann habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, angefangen, wieder auf einer kleinen Honorarbasis, weil ich ja eigentlich als Beamtin im Land angestellt bin, für die Frauen. Und in diesem Jahr mache ich die Langstrecke Frauen und Männer.
Wieder zurück im Verband?
Ja.
Das ehrt dich ja sehr.
Ja, nicht so wie in den 90er Jahren, da habe ich das ja hauptamtlich gemacht. Im Moment bin ich nebenamtlich. Ich finde das auch momentan noch ganz angenehm, weil es mir eine unheimliche Unabhängigkeit, Freiheit gibt, halt meine Dinge so zu gestalten, wie ich es ganz gerne machen möchte.
Eigentlich wollen wir ja mit dir über Training reden, über Training, modernes Training von Mittel- und Langstreckenläuferinnen und Läufern. Und Henning, du bist ja selbst auch als Trainer im, ja, sagt man da Freizeitbereich? Nee, das sind schon ambitionierte Freizeitläuferinnen
und Läufer. Der ambitionierte Freizeitbereich.
Ja, genau, unterwegs. Und ich glaube, von daher ist das ganz reizvoll, sich da auszutauschen. Mein Wissensstand zu dem Themenbereich, der fußt irgendwie so auf den 80er Jahren und so wäre auch mein Einstieg, ist da revolutionär was Neues passiert in den letzten 20, 30 Jahren? Ich vermute ein bisschen ja. Und wenn du jetzt so zwei, drei Dinge benennen müsstest, könntest du das und was wäre das?
Also ich muss dich enttäuschen, revolutionär ist nichts passiert. Das liegt aber einfach daran, dass an der Physiologie des Menschen man ja auch nichts ändern kann. Also so wie sich Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit entwickelt, das ist immer noch gleich geblieben. Und man könnte jetzt ein paar Punkte nennen, wo jeder sagen würde, ah, aber heute macht man ja. Ehrlicherweise glaube ich, dass das, was sich am meisten geändert hat, ist, wie eng alles gemonitort wird. Also es gibt eine viel klarere Aufzeichnung und einen klaren Überblick darüber, was tatsächlich an Belastung im Körper beim Athleten passiert. Und das wird sehr viel besser dokumentiert und entsprechend auch sehr viel besser gesteuert. Das hat mit Technologien zu tun. Ja, jeder Athlet hat mittlerweile sein eigenes mobiles Laktatgerät. Man kann Kohlenhydrat-Speicher-Messungen machen. Es wird irgendwann wahrscheinlich ein Continuous Lactate Monitoring geben, also so ein Chip, wie sie Diabetiker für den Blutzuckerspiegel haben. Also die Begleitung des Trainingsprozesses ist sehr viel professioneller und enger geworden. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es möglich, sehr viele eng getaktete, verdichtete Belastungsreize besser zu steuern und eben entsprechend besser in einem langfristigen Trainingsprozess einzubringen. Aber, und Martin, du hast die Erfahrung selbst gemacht, wenn ich so überlege, wie in den 80er, 90er Jahren, wenn man in St. Moritz war, die Leute teilweise von Dauerläufen zurückkamen, und da auch immer die 3-Minuten-Schwelle durchaus mal gebrochen haben, dann war das nicht anders als das, was man jetzt macht. Nur jetzt nennt man es eben Double Threshold Day oder einfach eine Häufung von Threshold-Einheiten. Ich denke, dass man das früher genauso gemacht hat. Vielleicht viel, viel mehr dem Zufall und dem persönlichen Gefühl des Athleten überlassen hat, was jetzt eben aufgrund dieser Professionalität, die es vor allem in Mittel- und Langstrecke Gott sei Dank gibt, deutlich besser geworden ist. Also deutlich besser aufgezeichnet wird.
Ich glaube, wir müssen Schwelle und Schwellentraining und Doppelschwellentraining
und Laktat.
Und Laktat müssen wir tatsächlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal auch kurz erklären.
Kann ich gerne machen. Also es orientiert sich im Training der Ausdauerentwicklung alles an der Sauerstoffökonomie, nenne ich das jetzt erstmal. Also den Sauerstoff, den ich aufnehme, der muss irgendwie an die Muskelzelle transportiert werden. Dort muss der Sauerstoff dazu führen, dass Arbeit geleistet wird, ohne ein ganz unangenehmes Stoffwechselendprodukt. Und das nennt man Laktat. Solange genug Sauerstoff da ist, bildet man kein Laktat. Und vor allem in der der Ausdauer, also das muss man natürlich ein bisschen auf der Mittelstrecke, muss man das differenzierter sehen, aber vor allem auf den Strecken 5.000, 10.000 Marathon und noch länger ist natürlich entscheidend, wie gut, wie lange, in welcher Geschwindigkeit mein Körper immer genügend Sauerstoff zur Verfügung hat, dass eben nicht dieses Laktat entsteht. Aber Laktat ist nicht der einzige Faktor, der Leistung hemmt oder minimiert oder zumindest einschränkt, sondern das sind natürlich auch die Speicher, die ich habe, die Energiesubstrate. Und deshalb spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesem Spiel auch die Versorgung mit Kohlenhydraten. Also jeder, der Marathon läuft, der kennt das ja, dass er sich zwischendurch versorgen muss. Und das ist etwas, was auch mittlerweile bei den Bahnwettkämpfen eine Rolle spielt, ist dieses ständige Wiederauffüllen von Kohlenhydraten. Denn tatsächlich braucht man Kohlenhydrate und auch Fettsäuren, um mit Sauerstoff ohne Laktat, möglichst ohne Laktat, Leistung erbringen zu können. Und Threshold ist der englische Begriff für Schwelle. Da gab es immer wieder mal unterschiedliche, empirisch festgelegte Schwellen. Früher hat man zwischen 2 und 4 Millimol unterschieden. Jetzt ist es oft die sogenannte VL3, also die Geschwindigkeit bei Laktat 3. Und an dem orientiert man sich im Training, also alles, was dann deutlich unter 3 Laktat ist, garantiert ein Sauerstoffgleichgewicht, also keinen weiteren Anstieg von Laktat über eine gewisse Dauer.
Boah, weißt du was? Das hat noch nie jemand so gut erklärt.
Ja.
auf den Punkt gebracht. Klasse. Ich glaube, wir müssen Isabel buchen für Webinare und so.
Ja, können wir ja machen. Wobei, ich glaube, sie hat keine Zeit.
Ah, sie hat keine. Nick, vielen Dank.
Das ist tatsächlich ein einschränkender Faktor.
Sehr, sehr gut. Ich glaube, besser kann man es nicht erklären. Aber dieses, jetzt werde ich so ein bisschen spezifischer, diese verschiedenen Schwellen, 2, 3, 4 Millimol, die waren so ein bisschen in der Diskussion immer in den letzten Jahrzehnten, oder?
Ja, ich weiß nicht, wie viel davon einfach ganz normale wissenschaftliche Competitiveness ist. Ja, jeder versucht natürlich, seine Theorie und sein Modell irgendwie nach vorne zu bringen. Aber ganz egal, ob man sich die Messungen, die hauptsächlich im IAT gemacht werden, die also VL3 messen, oder die typischen Kurven, wie man sie aus den sportmedizinischen Instituten Köln, Mainz, Tübingen, München kennt, nach der Stegemann-Kurve. Es geht letztendlich um einen Punkt, an dem der Organismus nicht mehr in der Lage ist, es entsteht ja immer Laktat, also wenn ich die Treppe hier hochsteige, entsteht Laktat. Aber der Organismus ist in der Lage, Laktat aus dem Blut auszuschwemmen und es wird verstoffwechselt. Der Herzmuskel kann es sogar noch mal zu Glykogen wieder verstoffwechseln. Also der Körper ist ja ein wunderbares Regelwerk. Und es gibt eben da einen Punkt, an dem der Körper das nicht mehr eliminieren kann in gleicher Weise, in gleichem Rate, wie es ansteigt. Und das sind kritische Punkte, weil dort beginnt, jetzt nenne ich es mal ganz plakativ, das Wohlfühlgefühl, das man beim Laufen hat, auf einmal aufzuhören. Ja? Dann merkt man, man muss nachatmen, man muss tiefer atmen, weil eben nicht mehr genug Sauerstoff da ist. Es gibt ja auch den Begriff der individualanaeroben Schwelle. Ich denke, es hat sich international, das muss man tatsächlich so sagen, dieser Begriff der VL3 durchgesetzt. Ich kenne Trainingspläne von amerikanischen Langstrecklern, die, da sind gar keine Geschwindigkeiten angegeben. Da ist nur die Distanz und das Laktat angegeben. Und das finde ich ganz spannend. Ja? Man macht halt dann, was weiß ich, 10 Meilen bei Laktat unter 2 und man macht 5-mal eine Meile bei Laktat 3. Und das finde ich nicht, es finde ich spannend und natürlich ist das auch richtig, weil Geschwindigkeiten sind sehr relativ, wisst ihr alle auch. An einem Tag fühlt man sich bei 4 Minuten blendend und am anderen Tag muss man alles investieren, um diese Geschwindigkeit im Dauerlauf zu realisieren.
Da ist natürlich die große Herausforderung, wie messe ich meinen Laktatwert?
Also, es ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat, natürlich ganz entscheidend, dass man das mal tatsächlich in einem dafür ausgerüsteten, zertifizierten Institut macht. Auf einem Laufband und Laborbedingungen. Da kann man sich sehr gut drauf verlassen, dass man verlässliche Werte bekommt. Und dann gibt es mittlerweile etliche sehr gute mobile Endgeräte unterschiedlicher Firmen. Da hat man dann so Strips, mit denen man, ja, also Diabetiker kennen das leider sehr, sehr gut, aus einem Blutstropfen eben Laktat. Mittlerweile gibt es ein kombiniertes Gerät, da kann ich Hämoglobin, Hämatokrit und Laktat messen. Das ist vor allem entscheidend bei Höhenaufenthalten. Und das machen, ich würde mal sagen, in Deutschland auf jeden Fall flächendeckend alle Spitzenathleten, dass man, also vor allem im Tempoläufen, also während Tempoläufen oder auch zur Steuerung der Dauerlaufgeschwindigkeiten Laktat misst.
Aber das ist was Neues, oder? Es ist jetzt nicht so, dass vor 10 Jahren auch schon alle Laktat gemessen haben in der Häufigkeit, wie es heutzutage der Fall ist. Oder ist es einfach nur jetzt selektive Wahrnehmung bei mir?
Wir haben schon vor 25 Jahren sehr häufig Laktat gemessen. Also ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, dass wir in Wien einen Vorreiter dieser Laktat-Leistungsdiagnostik hatten. Ich glaube, jetzt ist er mittlerweile Professor Holthaus. Wir haben unter meinem damaligen Trainer unendlich viele Laktat-Tests gemacht, um zu sehen, wie Tagesverfassungen, unterschiedliche Vorbelastungen wirken. Dieses Wissen habe ich dann hier in Deutschland mit weiterverfolgt und wir hatten mit Andreas Nies, der ist jetzt der Leiter der Sportmedizin in Tübingen, einen ständigen Begleiter, der tatsächlich sehr, sehr viele Werte in meiner Trainingsgruppe immer genommen hat. Also ich fand das zum damaligen Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, um wirklich zu wissen, was passiert denn im Training. Dass das jetzt so flächendeckend jeder macht, das liegt einfach daran, dass es diese Geräte noch nicht so lange gibt. Aber im Rahmen von DLV-Maßnahmen hatte man eigentlich schon immer, also ich weiß auch Wolfgang Heinig, ich glaube, der hat schon immer mit Michael Siegel aus Mainz zusammengearbeitet, gehört das eigentlich schon sehr, sehr lange dazu. Aber jetzt kann es eben tatsächlich jeder machen. Mhm.
Ja, wäre das auch ein probates Mittel dann tatsächlich, Henning, für eine Trainingsgruppe wie deine, wo die besten Läufe sind so im Bereich, was laufen die, 15 Minuten über 5000 Meter?
Teilweise sogar schneller, wenn wir jetzt die wirklich schnellen Bahnjungs betrachten.
Wäre das praktikabel, das da zu machen? Oder ist es soweit, das weiß ich jetzt nicht, ist es soweit noch nicht?
Wir machen es wenig bis gar nicht, tatsächlich, aber auch einfach aus dem Grund, dass wir nur ein Laktatmessgerät haben. Die Streifen kosten Geld. Das Gerät an sich kostet, glaube ich, auch so 500 Euro, je nach Anbieter. Also es ist auch schon Invest für einen kleinen Verein. Und bei der Messung muss man auch ein bisschen beachten. Also man muss schauen, dass kein Schweiß reinkommt, soweit ich weiß. Also da muss man schon sehr viel Routine entwickeln und auf sehr viele Kleinigkeiten achten, damit man ein Ergebnis hat, was aussagekräftig ist. Aber es ist durchaus hilfreich. Es ist natürlich nicht hilfreich, wenn das Gerät irgendwelche Werte ausspuckt, die man auch hätte würfeln können. Aber wenn man ein gutes Messergebnis hat, dann kann man eben da schon sehr, sehr viel ablesen. Wir machen es halt sehr, sehr wenig tatsächlich.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, nein, es ist so, wenn man eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, unter der dann ja auch das individuelle Laktatverhalten gemessen wird, an das man dann eben auch Tempi anlegen kann, dann ist das auch, glaube ich, für Fitness-Freizeitläuferinnen und Läufer ein probates Mittel, sein Training in der Form zu steuern, richtig?
Auf jeden Fall. Also ich sehe eigentlich überhaupt keinen Nachteil, außer dass es tatsächlich also kostspielig ist. Und man muss natürlich auch in der Lage sein, Werte zu interpretieren. Also eben, was Henning gerade gesagt hat, also wenn jemand irgendwo ein Fahrtspiel macht oder einen Tempodauerlauf macht, misst, und dann kommt dann da 9, irgendwas raus, dass man da also nicht gleich denkt, oh Gott, ich liege vollkommen falsch, denn tatsächlich ist es dann mit großer Wahrscheinlichkeit ein verwässerter Blutstropfen gewesen, durch Schweiß verwässert. Und im besten Fall, also das machen wir natürlich dann auch, Das kostet jedes Mal 3 Euro ein paar Cent. Machst du unmittelbar eine zweite Messung und daraus erkennt man dann, ah ja, das war jetzt eine Fehlmessung. Aber dazu muss man natürlich in der Lage sein, diese Werte gut zu interpretieren und mit seinem Körpergefühl abzustimmen. Und das ist eigentlich das Hauptziel, das ich mit den häufigen Messungen, die ich vor allem gerne im Herbst und Winter vorantreibe, verfolge, dass die Athletin ein Gefühl dafür bekommt, ah, so fühlt sich VL3 an. So, wenn ich so unterwegs bin, bin ich in dem Bereich. Und dann müsst ihr oft gar nicht mehr messen. Wir machen oft so ein Schätzspiel. Was hast du denn? Und die Athleten liegen meistens im Range von 1-2 Zehntel. Die können das ganz genau einordnen, aufgrund der Verfassung, aufgrund des Gefühls, das sie unterwegs hatten, in welchem Laktatbereich sie waren. Und das ist letztendlich das Wichtigste. Dann kann man sich auch unterwegs selbst gut steuern.
Wovon hängt denn das Laktat dann letztlich ab? Also man könnte jetzt ja annehmen, man hat eine Leistungsdiagnostik gemacht, die VL3 liegt bei, ich sage jetzt einfach mal, 3,30er Pace. Dann müsste man ja eigentlich gar nicht mehr das Laktat messen, wenn man einfach immer nur 3,30er Pace läuft, weil man ja weiß, okay, VL3 ist gleich 3,30. Wenn ich 3,30er Pace laufe, habe ich wohl VL3 oder Laktat 3. Das ist ja nicht der Fall in der Praxis. Also, warum macht man das dann trotzdem?
Das wäre ja so, als wenn der Mensch ein Auto wäre, ja, mit immer der gleichen Motorenleistung. Tatsächlich ist es so, dass Laktat, erstens mal ist das Laktat nicht das einzig und alleinige, der einzig alleinige Faktor, weshalb eine Einheit zum Beispiel nicht erfolgreich sein kann. Da kommen natürlich andere Systeme auch dazu, wie strukturelle Ermüdungen, Sehnenbandapparat, Muskulatur. Da kommen auch psychische Ermüdungen dazu, wenn jemand von einer 5-stündigen Prüfung ins Training geht. Da kann sogar sein, dass Laktat relativ niedrig ist, weil man gar nicht in der Lage ist, Laktat zu produzieren. Das ist zum Beispiel auch ganz gefährlich bei Kohlenhydratverarmung. Also wenn man nicht wirklich gut erholt ist, und zum Beispiel dann aufs Laufband geht, dann kann das ganz irreführend sein, wenn man niedrige Laktatwerte hat, aber tatsächlich gar nicht in der Verfassung ist. Das heißt, also das Laktat ist ein Steuerungsmechanismus, aber zum Beispiel jetzt, Mai, Juni, wenn es in die Wettkämpfe geht, fragen mich die Athleten, sollen wir abnehmen? Und ich sage meistens nein, weil jetzt ich auch ganz andere Ziele verfolge. Jetzt muss man laktattoleranzfähig sein. Das ist schon wieder mal was ganz anderes im Wettkampf. Ja. Da ist es mir jetzt egal, ob eine Einheit bei 8, 9, 12 Laktat absolviert wurde. Das Ziel ist ein anderes. Also natürlich ist dann diese 3,30 eine Messgröße, an der man sich orientieren kann. Und das machen ja auch die meisten Leute, weil sie ja sich nicht ständig messen können. Wenn wir jetzt auf die Einstiegsfrage zurückkommen, was hat sich denn geändert? Genau das, dass man das so regelmäßig misst und dass man immer weiß, in welchem Bereich man an einem Tag X sich belastet hat, das ist wahrscheinlich die große Erneuerung des Langstreckentrainings der letzten Jahre.
Ist eigentlich, also bisher war ja eine sehr, sehr bekannte Messgröße die maximale Herzfrequenz und dann daran orientiert eben für die verschiedenen Dauerlaufintensitäten Vorgaben. Ist das gar nicht relevant, Herzfrequenz, für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler? Weil das ist so ja das probateste und einfachste Mittel zur Steuerung von Training bei Freizeitläuferinnen und Läufern. Jeder hat inzwischen ein Herzfrequenzmesser. Man lässt die ihre maximale Herzfrequenz ermitteln, im Idealfall unter klinischen Bedingungen. Und dann kann man denen sagen, also bei 70% der HFmax bist du im regenerativen Bereich und an der Schwelle bist du vermutlich bei 85-88% der HFmax. Und das ist ja unheimlich praktikabel. Das kannst du, da brauchst du ein Herzfrequenzmesser, der funktioniert, ein Brustgurt und dann kannst du dein eigenes Training sehr, sehr gut steuern. Ist das so gar kein Thema unter Elite-Läuferinnen und Läufern?
Doch, doch, doch. Ich meine, die laufen ja alle mit ihren GPS-Uhren, wo sie ja alles sekundengenau getrackt bekommen. Und man sehr gut Verläufe. Also früher, wenn ich jetzt in die 80er, 90er Jahre gehe, wenn wir im Trainingslager waren, hatten die Leute damals auch schon so Polaruhren, waren das damals, die ersten Messgeräte. Aber es gab keine Möglichkeit, das zu visualisieren. Und ich weiß, dass die Athleten nach dem Training, der Dieter hatte meterlange Bögen von Millimeterpapier und hat dann im Sekundenabstand, glaube von entweder 5 oder 15 Sekunden, lange Dauerläufe nachvollzogen, wie der Herzfrequenzverlauf war. Sehr, sehr spannend. Also ich bringe das immer noch gerne mit zu Vorträgen, denn es ist nichts anderes, als was wir heute haben, nur heute wird es halt digital und unmittelbar ausgespuckt. Doch, die Herzfrequenz ist ein ganz, ganz tolles Steuerungsmittel. Immer natürlich nur in einer Range. Also ich würde nie sagen, bei 156 hörst du auf. Das ist auch immer in einer Range, denn wissen wir auch, Herzfrequenz ist auch Tageszeit und Tagesform abhängig. Ist wetterabhängig. Wenn es sehr heiß ist, hat man ganz schnell eine viel höhere Herzfrequenz. Aber natürlich, das ist dann auch unmittelbar eine Aussage für den Belastungsfaktor im Körper. Also wenn ich eine hohe Herzfrequenz habe, habe ich eine hohe Atemleistung und kann davon ausgehen, dass entsprechend die Belastung hoch ist. Auf jeden Fall praktikabel und wird ja auch, glaube ich, von fast jedem Läufer so eingesetzt. Aber im internationalen Bereich hat man früher gemacht, wir machen jetzt irgendwie einen Dauerlauf im Bereich 160 Herzfrequenz. Also da würde man sagen, wir machen einen Dauerlauf und wir schauen, dass wir unter 2 Laktat bleiben. In der Summe ist es das Gleiche. Aber die Athleten sind eben dank dieser häufigen Messungen in der Lage, das auch einzuordnen.
Ja, wir haben jetzt viel über Schwelle und Laktat gesprochen. Wieso sollte ich denn überhaupt dann in diesem Trainingsbereich trainieren und mit welchen Einheiten tue ich das? Also wir haben jetzt irgendwie mal Dauerlauf, mal Tempoläufe gesprochen. Das machen ja alle, das sind ja Trainingsformen, die jeder kennt. Aber wieso ist es wichtig, die in diesem spezifischen Bereich der Schwelle eben zu machen? Welchen Vorteil hat das Ganze für das System Mensch?
Das ist jetzt schwierig, das in kurzer Zeit alles so zu erklären. Also im Prinzip ist ja Training nichts anderes als ein Prozess der Leistungsentwicklung. Das heißt, ich muss versuchen, die für meine angestrebte Disziplin oder für meine Zielsetzung möglichst beste physiologische Situation herzustellen. In den Langstreckendisziplinen ist es eben die Ökonomie der Sauerstoffaufnahme und der Sauerstoffverwertung. Und das ist eben ein Bereich, der, wie wir es vorher gesagt haben, in diesem Laktatbereich bis maximal 3 Laktat passiert. Dann kommt natürlich in einer späteren Entwicklung das sogenannte VO2-Max-Training. Das sind dann Trainingseinheiten, die meistens im Laktatbereich 6, 8 bis zu 10, das natürlich individuell sehr unterschiedlich liegen. Aber bleiben wir mal bei der reinen Ausdauerentwicklung, wie sie jetzt für die Vorbereitung auf einen Marathon entscheidend ist. Dann ist das ja etwas, das nicht, wenn ich das jetzt 2, 3 Wochen gemacht habe, dann habe ich das. Nein, das ist ein langfristiger Prozess einer Adaptation. Der Körper bildet mehr Mitochondrien, er hat ein besseres Depot an Enzymen, die die Sauerstoffverwertung in der Muskelzelle überhaupt erst möglich machen. Also das ist, man trimmt seinen Körper über lange Zeit darauf, mit dem Sauerstoff, den ich aufnehme, möglichst viel an aerober, also Energiegewinnung, ohne dass Laktat entsteht, zu erzeugen. Und das ist eigentlich das, was mich an Training fasziniert. Man hat einen Regelkreis, den kann man im Normalfall nicht ändern. Und man muss jetzt versuchen, so zu optimieren, durch Belastung dem Körper immer wieder neue Aufgaben zu stellen, dass er sich anpasst an diese Belastungsgröße und dadurch leistungsfähiger wird. Und das braucht Zeit. Ich sage immer, wenn jemand den Winter versemmelt hat. Ja, man war krank, es sind irgendwelche anderen Umstände, die Kontinuität nicht zulassen. so eine Phase von 8, 10, 12 Winterwochen, die kann man fast nicht mehr aufholen. Dann beginnt man nur noch Lücken zu schließen und zu basteln. Man braucht Zeit. Deshalb ja auch eine Marathonvorbereitung. Da seid ihr wahrscheinlich größere Experten als ich. Also wenn ich einen Marathon jetzt wie mit Lorenz Baum vorbereite, wir halten uns ganz strikt an die 12 Wochen. Das ist etwas, mit dem ich persönlich sehr gut fahre.
Ein ganz spannenden Begriff müssen wir natürlich hier nochmal diskutieren. Du hast ihn schon angesprochen, dass dieses Double Threshold, was momentan so unheimlich populär geworden ist, vermutlich über den Jakob Ingebrigtsen. Ich glaube, Marius Backen hat das mal entwickelt, den kennst du sehr wahrscheinlich bestens. Ich glaube, das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern einmal erklären. Man liest das immer wieder. Was ist das eigentlich? Was für einen Sinn macht dieses Doppelschwellentraining? Und praktizierst du es auch mit deinen Athletinnen und Athleten? Interessiert uns natürlich. Und könntest du mir ein entsprechendes Doppelschwellentraining empfehlen, damit ich wieder schneller werde? So schneller auf jeden Fall als dein Mann Dieter und vielleicht auch wieder so schnell wie Henning. Nein, also ist das auch für Fitness-Freizeitläufer praktikabel? Also es sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber dieses Thema Doppelschwelle ist halt momentan wahnsinnig populär. Ich lese es jeden Tag irgendwo im sozialen Netzwerk. Die einen Elite-Athleten, Athletinnen feiern es, die anderen verdammen es. Erklär uns das oder unseren Hörerinnen und Hörern das vielleicht ein bisschen.
Ja, also was heißt Doppelschwelle? Das bedeutet, dass man an einem Tag zweimal eine Belastung macht, die eben in diesem Bereich von VL3 plus minus 1, sage ich jetzt mal vorsichtig, wobei Marius hat das sehr, sehr genau beschrieben, als man sollte möglichst nie über 3 sein, absolviert. Jetzt kommt schon mal die erste Einschränkung, Martin. Also ich weiß nicht, wie dein Zeitbudget ist, aber um Double Threshold zu machen, muss man schon mal auf jeden Fall zweimal am Tag trainieren. Das heißt, das kommt für viele Freizeitläufer schon alleine aufgrund ihres Alltags gar nicht in Frage. Für das Training, also ich muss sagen, ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ich wurde unterstützt von hauptsächlich Medizinern, weil ich immer gefragt habe, nenne mir einen klar nachweisbaren Vorteil, weshalb ich das machen sollte, dann würde ich das implementieren. Also aus medizinischer Sicht konnte mir das keiner bis jetzt so richtig oder bestätigen.
Ich muss einmal reingrätschen. Ja. Und der Druck kam von deinen Athletinnen und Athleten vermutlich, die gesagt haben, wir wollen das machen.
Es kam, ja, was heißt der Druck von den Athleten? Es kam natürlich auch aus meiner eigenen Beobachtung. Ja, also, wohin du schaust, also es gibt ja mittlerweile noch viel, ich sage jetzt mal, absurdere Ausuferungen. Man macht ja mittlerweile auch Post-Race-Threshold. Also die Leute laufen einen Wettkampf, gehen raus und machen dann noch ein Schwellenprogramm. Und es gibt mittlerweile auch Pre-Race-Thresholds, habe ich im letzten Jahr zum ersten Mal live erlebt von Jimmy Grissier und Mike Foppen. Das sind zwei nicht ganz schlechte Langstreckler, die vor dem Finale in Budapest tatsächlich eine 2000 als Threshold gemacht haben, bei annähernd 35 Grad. Also sind so Dinge, also da habe ich schon ein paar Fragezeichen immer. Also ich verstehe, und das schließt eigentlich an das, was wir vorher gesagt haben, man muss den Körper immer wieder im wiederholten Rhythmus Aufgaben stellen, also Belastungen geben, um sich anpassen zu können. Was man jetzt macht, ist, dass man die verdichtet. Also es ist nicht mehr ein 24-Stunden-Rhythmus, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Dieter zurückgreife. Wir haben also ganz oft gemacht Mittwoch Tempoläufe, Donnerstag am Abend, Donnerstag Vormittag hat er einen langen Dauerlauf gemacht und wenn er da in 3 Minuten oder 3:10 heimgeschossen kam, dann war das sicherlich auch Threshold. Und dann Samstag, Sonntag das Gleiche wieder. Also diesen Zeitraum, den verdichtet man jetzt, indem man das Ganze innerhalb eines Tages macht. Und das ist natürlich möglich, weil die Leute sehr penibel auf die Kohlenhydratauffüllung achten. Also für mich ist das, das war die Erkenntnis in diesem Jahr, fast das Wichtigste, dass man, also dass schon während zum Beispiel Tempoläufen Kohlenhydrate eingenommen werden, so wie man das aus Marathon oder aus langen Dauerläufen kennt, das aber zum Beispiel auch bei 10 mal 1000 in der Mitte des Programms macht und damit überhaupt gar nicht diese Kohlenhydrat, Ermüdung ist das falsche Wort, also das, die Depotentleerung stattfindet. Und damit ist es möglich, vorausgesetzt, man hat einen gesunden Bewegungsapparat, denn Double Threshold Days heißt, man spult da an so einem Tag irgendwo 27, 28, 30 Kilometer ab. Das kann das Energiebereitstellungssystem vielleicht leisten, aber wenn ich dadurch dann ständig Fußprobleme oder muskuläre Probleme habe, ist dadurch nichts gewonnen. Das heißt, ja, ich habe es in diesem Winter tatsächlich eingesetzt, mit größter Vorsicht, mit noch mehr Messerei. Und wir sind sehr unterschiedlich da verblieben. Also Max zum Beispiel, Torwart, der jetzt die 13:10 gelaufen ist, wir haben im März entschieden, machen wir nicht mehr. Das nervt. Wir bleiben bei unserem normalen System, einmal am Tag reicht. Frederik Ruppert, Hindernisläufer, der macht das ganz gerne. Dem macht es Spaß und der ist, ja, deshalb, sonst könnte er ja auch keine Hindernisse laufen, ein sehr robuster Kerl, dem selten etwas wehtut. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Hanna hat es nie gemacht, weil, und das ist für mich eigentlich die viel größere Herausforderung, bei Frauen funktioniert das ganze Double Threshold norwegische System nicht oder nicht gut. Weil Frauen im Verhältnis schneller laufen, bei höheren Laktatwerten laufen und deshalb diese Verdichtung also auf jeden Fall zu muskulären Problemen führen würde.
Okay, also ihr habt es ausprobiert mit verschiedenen Athletinnen und Athleten und es war so, dass auch so das Gefühl eine Rolle spielte. Also wie hat sich Max gefühlt, wie hat sich Frederik gefühlt, wie hat sich Hanna gefühlt?
Ja, klar. Ich meine, ein Athlet muss ja irgendwie mit dem, was er macht, auch eine Zufriedenheit erleben. Und es muss sich eine Leistungsprogression, also ein Fortschritt einstellen. Und es war bei Max sicherlich im Winter auch gegeben. Also ich, wie gesagt, ich bin weit weg davon, es zu verdammen. Ich glaube nicht, dass es das allein heilsbringende Moment oder der allein heilsbringende Inhalt ist, der zur Leistungsentwicklung führt, was es ermöglicht und wenn man sich darüber unterhält, was ist denn modernes Langstreckentraining oder was macht modernes Langstreckentraining aus? Es ist viel professionalisierter geworden. Es ist eben viel besser gesteuert, sodass man, ich möchte es ein bisschen vergleichen mit dem Radsport oder die Triathleten, die das einem eigentlich vormachen, wenn ich zu Belastungen in einem gewissen Bereich von 7-8 Stunden am Tag bewältigen kann, wie das die Radsportler oder die Triathleten machen, ja, warum soll nicht ein Läufer dann eben auch über 1,5 bis 2 Stunden an einem Tag sich belasten können? Ich glaube, dass das Hauptproblem der Bewegungsapparat ist, weil man eben sich deutlich höher belastet, muskulär belastet. Aber wenn man da entsprechend gut Substrate substituiert, also in dem Fall vorwiegend vor allem Kohlenhydratsubstrat, dann ja, dann ist es eine Verdichtung und Verengung von Reizen, mit denen man seine Leistungsentwicklung beschleunigen kann.
Wie oft macht man das dann in der Woche? Also man macht 2 Einheiten an einem Tag. Macht man das dann jede Woche über einen gewissen Zeitraum oder ist das sogar noch häufiger der Fall?
Also das norwegische System, also was Marius Bachen da an sich selbst und dann ja weitergegeben hat und von Ingebrigtsen perfektioniert wurde, das sieht in der Regel 4 bis zu 5 solcher Threshold-Programme pro Woche vor. Das heißt, ich habe...
Ja, das kriegen wir beide große Augen hier gerade.
Das heißt, von 7 Tagen 4 Tage... Double Threshold.
Oh Gott. Nein, 4 Einheiten. Aha. Das heißt, ich habe 2 Double Threshold-Tage.
Okay.
Dann habe ich ja schon 4 Einheiten. Okay. Und dann habe ich vielleicht noch Also eine Einheit, die ich mittlerweile auch gerne implementiere, ist amerikanisch, Ambition Long Run. Das heißt, ich mache einen Long Run, aber nicht, wie das jetzt da die neuseeländische und die australische Schule als Sauerstoffdusche 2 Stunden drin habe, sondern das ist ein langer Dauerlauf, der hinten raus immer flotter wird. Dann bin ich auch in der Threshold und dann habe ich meine 5 Einheiten. Ja, also 4 bis 5 Einheiten, mhm. In Gottes Namen, das geht. Also ich muss sagen, was da erstaunlich ist, wenn man jetzt auf Jakob Ingebrigtsen eingeht, der legt sehr viel Wert darauf, dass zum Beispiel so eine Folge von Double Threshold und einem Long Run unbedingt mit 2 vollkommen, also wenn ich jetzt sage belastungsfreien Tagen, dann sind es trotzdem noch Tage, in denen er natürlich läuft, trennt. Und da gibt es Rumors, ich habe es selbst nicht erlebt, dass der zum Beispiel in St. Moritz, wenn der dann so einen ruhigen Lauf macht, die Anstiege zum Staatser See, also ganz schöne Berganstiege, geht. Weil er eben so penibel auf seine Belastungsgröße achtet, dass er dort nicht in diesen Threshold-Bereich möchte. Und also 4 bis 5 Mal, ja, das haben wir im Winter auch gemacht. Das ist vertretbar, das ist verträglich. Und jetzt kommt's. Das habt ihr früher auch gemacht, Martin. Ihr habt nur nicht so darauf geachtet. Man hat es nicht gemessen. Insofern hat sich da jetzt in der Systematik dessen, was man macht, nicht viel geändert. Es ist viel besser gesteuert.
Ich finde wichtig, ich bin gleich noch interessiert an einem konkreten Trainingsbeispiel von Frederik Ruppert, von so einem Doppelschwellentag. Ja. Das kannst du uns vielleicht nachher benennen. Aber worauf wir auf jeden Fall ja jetzt auch mehrfach eingegangen sind, aber was auch wichtig ist, was ich auch modern finde, ist eben das Thema Kohlenhydratzufuhr während des Trainings. Und das eben auch offensichtlich bei Mittellangstrecklern, nicht nur bei Marathonläufern. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen unterschätzt auch, dass man das heute offensichtlich tut. Also ich stelle mir vor, da steht die Flasche mit Kohlenhydratgetränk an der Bahn. Das war ja in den Jahren meines Erachtens so gar nicht gesetzt. Da hat man Wasser mal zwischendurch vielleicht getrunken, weil man durstig wurde, aber selbst das war nicht unbedingt angesagt, hat man eher nach dem Training gemacht. Also ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Argument. Und da bin ich jetzt gar nicht drin, aber bist du mehr drin? Das hat ja wahrscheinlich ja auch mit Anbietern zu tun. Ne? Wer bietet was an? Wie gut wird sowas verstoffwechselt? Wie magenverträglich ist so etwas auch?
Ja, früher hatten das wirklich nur die Marathonläufer und die Triathleten. Die Ironman-Langdistanz-Triathleten hatten irgendwie so ein Sponsor aus dem Bereich und heute haben halt auch die Mittelstreckler das. Ne? Also das ist durchdringt den ganzen Bereich. Die Kohlenhydrataufnahme ist essentiell wichtig, weil es unglaublichen Stress für den Körper bedeutet, wenn die Speicher anfangen leer zu sein.
Ja, nur wir haben ja früher gedacht, dieser Stress, der hätte einen Trainingseffekt. Das nannte man dann ja nüchtern laufen. Das haben wir gedacht. Und haben damit ja auch dann teilweise, ich würde mal sagen, experimentiert. Und das ist heute eben überflüssig.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine ganz neue Erkenntnis. Und wenn ich jetzt neu sage, muss ich sagen, die ist leider nicht so neu. Nur, also in Deutschland hat man es zumindest in der Leichtathletik ein bisschen verpennt. Also ich glaube, dass das im Radsport und im Triathlon schon sehr viel länger eingesetzt wird. Also ich muss dazu sagen, ich war ja bis 2019, also vielleicht ein bisschen zu meinem Werdegang, ich bin 2001 also aus dem DLV ausgeschieden. 2004 habe ich mit Wolfram Müller den letzten Athleten bei Olympia gehabt und dann habe ich mich vollkommen rausgenommen. Ich war letztlich kaputt irgendwie. Und habe dann eine ganze Weile nichts gemacht, bis ich dann mit meiner Tochter im 400-Hürden-Lauf geendet bin und mich über viele Jahre schnell mit Sprinttraining, Hürdentechnik, Hürdenüberquerung, Krafttraining auseinandersetzen musste. Ich habe mich null mit Mittel- und Langstrecke beschäftigt und es war toll, war sehr, sehr spannend. Bis Hanna kam 2019 und ich auf einmal also wieder den Salto rückwärts gemacht habe Und eigentlich erst, kann man so sagen, in den letzten 2-3 Jahren mich sehr, sehr intensiv wieder mit diesem ganzen Thema beschäftige. Gott sei Dank sehr viele gute Gesprächspartner gefunden habe. Und siehe da, auf einmal fiel mir auf, da macht man ja was im Kohlenhydratsektor. Das habe ich jetzt so unter den anderen Läufern noch gar nicht so gehört. Und tatsächlich war mein größter Ratgeber ein hervorragender Ernährungswissenschaftler einer großen Firma, die eben solche Nahrungsergänzungsmittel...
Ja, hau raus. Wer war es? Welche Firma?
Es ist von Morton. Es war für mich der einfachste Weg. Malte Stern, ehemaliger Athlet von mir, ist also der Vertriebsleiter von Morton. Ich habe übers Marathontraining mit Lorenz natürlich immer schon mit Morton zu tun gehabt. Und dann wurde mir schnell klar, dass es da ja ganz andere Möglichkeiten auch noch gibt. Eigentlich hat mich vor allem der Einsatz von Bicarbonaten interessiert, weil das ja auch mittlerweile jeder macht.
Backpulver.
Das ist ein anderes Thema. Da bräuchten wir nochmal eine Stunde dazu. Und dann haben wir das Glück gehabt, einen hervorragenden Mann kennenzulernen, einen Schweden, der mir das Ganze erklärt hat mit dieser durchgängigen Kohlenhydratauffüllung. Und der entwickelt für hauptsächlich natürlich skandinavische Ausdauerathleten, da gehören sicherlich auch Langstreckler, Langläufer, Biathleten dazu. Neben dem Trainingsplan, der also Kilometer und Geschwindigkeiten beinhaltet, haben die fast so was wie einen Kohlenhydrataufnahmeplan. Da gibt es also rote Tage, da wird wirklich massiv Kohlenhydrat zugeführt. Und an anderen Tagen, wo weniger Umfang ist, weniger Belastung ist, ist das eben weniger bedeutend. Und dann habe ich hier in Tübingen einen auch ehemaligen Athleten, der hier am Sportmedizinischen Institut arbeitet, der Gunnar Erd, angesetzt. Der hat mir da alle Studien dazu rausgesucht und es ist enorm. Also die Wirkung der ständigen Kohlenhydratauffüllung ist enorm für die Entwicklung, für die Ausdauerleistungsentwicklung. Und das haben wir dann eingesetzt, weil das ist nicht schwierig. Es gibt tolle Produkte, aber ich muss sagen, Dieter hat schon zu seiner Zeit, ich meine bei den Olympischen Spielen 88, gab es über 5000 noch Vorlauf, Zwischenlauf, Endlauf an 4 aufeinanderfolgenden Tagen. Und uns war klar, da musst du ganz schnell nachfüllen. Und Dieter hatte schon damals schon für die Mixed Zone, also nach dem Training mit der Presse, ein Getränk. Das haben wir selbst zusammengewürfelt aus Apfelsaft, Banane, Honig, so ein Smoothie, das natürlich extrem kohlenhydratreich war, zu sich genommen. Das war halt der erste Schritt, das war mir schon bewusst, war unmittelbar nach Belastung, am besten bis zu 30 Minuten nach einer Belastung, um mit ein paar Kohlenhydrate nachzufüllen. Und das machen Athleten eigentlich schon länger. Da wird halt eine Banane gegessen oder sie haben einen Riegel dabei oder sie haben so ein Kohlenhydratgetränk. Was für mich neu war, und das haben wir dieses Jahr eingesetzt, also ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht wissenschaftlich begleiten lassen. Man kann Kohlenhydratspeicher tatsächlich messen, aber da muss man wirklich ständig im Labor sein, dass wir also zum Beispiel nach dem Einlaufen, bevor die Belastung losgeht, wird eben nicht den großen Umfang, aber es wird Kohlenhydrate am besten schnell zu verstoffwechselnde Kohlenhydrate zu sich genommen. Während eines Programms, also wenn man ein Programm von 9 bis 12, 13 Kilometer macht, während des Programms in der Pause nachfüllt und unmittelbar danach. Und das ist etwas, das ist tatsächlich neu, Martin. Das ist, ich weiß, wir haben oft versucht, die Saltin-Diäten, wo man sich also wirklich gequält hat, 3 Tage kohlenhydratfreies Dasein. Im Marathon habe ich es tatsächlich immer noch eingesetzt, aber in der Regel, also über den langen Zeitraum, geht es vor allem darum, nie zu keinem Zeitpunkt kohlenhydratverarmt zu sein.
Oh, mir fallen viele Dinge dazu ein. Du müsstest einem deiner Top-Athleten sagen, es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate. Donuts sind eher schlechte Kohlenhydrate. Das betrifft die Ernährungsform eines deiner Top-Athleten. Donuts schlechte Kohlenhydrate.
Ich habe gestern auch einen Donut gegessen.
Also jetzt werde ich aber sagen, dieser Athlet ist jetzt immerhin 13:10 gelaufen. Ach. Und es gab tatsächlich eine Abmachung, dass das jetzt aufhören muss, diese Einfachzuckerschleckerei. Und ich glaube, über einen großen Zeitraum des Jahres konnte er sich daran halten.
Das glaube ich auch, sonst hätte er auch nicht so schnell laufen können, tatsächlich. Ja. Ich finde noch da, also man könnte noch tiefer reingehen. Ich kann mich erinnern an Weltklasse-Marathonläuferinnen und Läufer. Jetzt wirklich von Anno Dunemal aus den 70er Jahren, 80er Jahren, die Marathons nüchtern gelaufen sind, weil einfach die damaligen Produkte, die man zuführen konnte, Obst zum Beispiel, nicht magenverträglich waren. Und man wusste damals auch tatsächlich noch nicht, ist ja auch ein neues Thema, dass man den Magen an Ernährung gewöhnen kann unter Belastung. Sondern man hat dann einfach gesagt, okay, ich vertrage nichts beim Marathon, also trinke und esse ich nichts. Das ist ja auch so etwas, was dann heute so noch ein neues Ding ist. Aber wir sollten nicht zu sehr
in das Thema Ernährung einsteigen. Ganz kurz, vielleicht können
wir an dieser ich möchte dazu sagen, das ist etwas, was mich aufmerksam gemacht hat, weil man fragt sich ja schon, wie kommt denn das, dass so schnell gelaufen wird und dass so eine breite Masse an Leuten jetzt so schnell läuft. Natürlich haben die Schuhe ihres dazu getan. Das ist physikalisch messbar. Wenn ich so und so viel meine Schrittlänge verlängere, dann bin ich natürlich auch schneller. Aber ehrlich, ich glaube, und es ist interessant, ich höre sehr gerne Kommentationen von Leichtathleten-Meetings auf Englisch. Und da ist mir das aufgefallen, dass der Steve Graham da mal gesagt hat, es geht alles darauf zurück, dass die Leute viel, viel besser in der Ernährung ihre Belastungen leiten. Ja. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, ja, natürlich haben wir immer schon auf Ernährung geachtet. Wir haben unser eigenes Müsli geschrotet. Ich habe sogar unsere eigenen Nudeln und Brot gebacken. Aber das ist jetzt was ganz anderes. Und ich komme immer wieder aufs Gleiche zurück. Alles ist eine Frage von Monitoring. Und Essen wird jetzt eben auch so gesteuert.
Nicht unbedingt die Kalorienaufnahme, sondern tatsächlich, das ist diese Aufnahme der Kohlenhydrate vor dem Training, beim Training, nach dem Training. An dieser Stelle einfach, glaube ich, mal der Verweis an einen Podcast, den ich dazu aufgenommen habe, vor ein paar Folgen, einfach mal ein paar Folgen zurückgehen. Da haben wir das Thema Kohlenhydrataufnahme, wie man das trainiert, wie viel man aufnehmen sollte, was der Unterschied zwischen Fructose- und Glucoseaufnahme ist, einmal komplett behandelt. Das war schon ziemlich spannend, auch auf hormoneller Ebene, was da passiert im Körper. Vielleicht an der Stelle einfach den Verweis darauf, bevor wir das hier zu sehr vertiefen jetzt.
Ja, aber Friedrich Ruppert, Doppelschwellentraining. Sag mal, was hat er gemacht jetzt vor seinen 8:17? was hat er da gemacht?
Also, so ein
konkretes Training. Oder wird das
ich weiß es
nicht
gar nicht,
verraten?
Der macht sowas gerne. Nö, also ganz klar, letzte Woche, weil ich das auch zwischen den Wettkämpfen jetzt für wichtig erachte, denn man muss ja immer darauf achten, dass man die Schwelle ist ja ein ganz labiles Konstrukt. Das ist ja reversibel. Und wenn ich nicht daran arbeite, dann ist ruckzuck innerhalb von eines Monats, wenn man also viele Wettkämpfe hintereinander macht und immer nur hinspart, ist die Grundlage, also die Ausdauerleistungsfähigkeit, deutlich verringert. Also mache ich das ganz gerne, dass ich da dazwischen ebenso wirklich ganz spezifische Schwellentage, Schwellentrainingstage und weil er es halt gerne macht, Frederik auch Double Threshold gemacht hat. Was hat er da gemacht? Also ein typisches Programm, das ist, kommt drauf an, mache ich am Vormittag jetzt zum Beispiel ein Bahnprogramm, dann könnte das heißen zum Beispiel 3x3 Kilometer Schwellenprogramm und dann macht er am Nachmittag
Pause zwischen
10
den
3 Kilometern.
Die Pause zwischen den 3 Kilometern? Wie lang ist die Pause zwischen den 3 Kilometern?
Irgendwo zwischen 60 und 90 Sekunden. Oh, das kommt drauf an, wenn kurz. Man ja, ruhig. Ja, also wie gesagt, da hat der vielleicht 2,5 Laktat. Und dann geht er am Nachmittag raus, macht 10 Kilometer und in diese 10 Kilometer baut er zum Beispiel 8 bis 10 mal 2 Minuten ein. Mhm. Oder im Winter haben wir das oft gemacht. Ich warte ja am Mittwoch immer auf die Abendstunden mit dem Tempolaufprogramm, nicht weil ich das besser finde, sondern weil ich halt auch Leute habe, die arbeiten. Und dann haben Max und Frederik einen Dauerlauf gemacht mit 4x6 Minuten zum Beispiel oder 3x8 Minuten und am Abend dann 10x1000. Also im Prinzip ist es eine Doppelung der also fast identischen Belastungsgröße Laktat.
Ja, und in der Praxis nehmen die dann zwischen den Tausendern zwischendurch mal Laktat, also stechen die sich mal und gucken, wo
ja,
liegt der?
Ja.
Aber beim Dauerlauf nicht. Also wenn sie den mit
also
wechselnden
bei diesen,
Minuten...
bei diesen 4x6 Minuten im Winter haben die dann schon auch, also ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es danach gemacht haben oder dazwischen, also da kommt halt irgendwo drauf an, wo man vielleicht das Gerät deponiert oder so. Aber ja, also auf jeden Fall gesteuert. Denn also was tödlich wäre an so einem Tag, ist, wenn man einmal überzieht. Mhm. Dann kommt man an dem Tag vielleicht noch hin, aber die langfristige Folge der Entwicklung ist dann nicht gut.
Ja, ich glaube, das muss man an dieser Stelle einmal ganz konkret sagen, weil irgendwie, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, Belastungsintensität und VL3 etc. Es geht wirklich dann darum, wenn man dann die 10x1000 macht, die nicht so schnell wie möglich zu machen. Das ist ja, viele, gerade auch im Hobbybereich, gehen auf die Bahn, machen ihr Programm, was draufsteht, seien es nun mal 10x400 oder 8x800 oder 10x1000, was auch immer, und versuchen, dieses Intervalltraining so schnell wie möglich zu absolvieren. Und das ist es eben nicht, was man beim Laktatschwellentraining machen sollte. Da geht es wirklich darum, sich eigentlich auszubremsen. Eigentlich geht es darum, langsamer zu trainieren, als man im Zweifel auch möchte. Also bewusst sich auszubremsen, um dann auch diese Doppelschwellentage zu erreichen und hinzubekommen. Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied. Wahrscheinlich habt ihr euch früher im Training, vielleicht habt ihr auch dann im Dauerlauf den mal so gesteigert und dann war es am Ende Schwelle. Aber wahrscheinlich habt ihr euch auch im Training oft abgeschossen.
Definitiv, es war auch so. Ich hatte einen ganz, 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 ganz ehrenwerten und lieben Bundestrainer im Marathon, der aber noch so ein bisschen aus der Zeit kam. Man hat sich eine Vorgabe gegeben für ein Intervalltraining und wenn man das übererfüllt hat, diese Vorgabe. Also wenn man sogar schneller war als die vorgegebenen Zeiten, dann war das ein extrem gelungenes Training und wurde man dafür gelobt. Also das, und ich glaube, da habe ich mich so manches Mal komplett abgeschossen. Ja, ist für mich ein ganz anderes Thema. Wir haben damals Training eigentlich nur nach Zeitvorgaben gesteuert und nach Gefühl. Also man wusste, man wollte unter 29 Minuten die 10 Kilometer laufen. Das hieß, man musste die und die Zeiten realisieren können. Und daran hat man sich dann auch versucht, im Training zu orientieren. Aber ist ein anderes Thema. Für mich ist nochmal spannend, Isabel, du bist ja Trainerin von einer großen Gruppe von Läuferinnen und Läufern. Und so das Moderne scheint mir jetzt zu sein, Monitoring. Das macht's aber, bedingt das Training viel individualisierter ja auch ablaufen muss. Das heißt, du kannst ja eigentlich eine Gruppe gar nicht mehr zusammenbringen, oder?
Doch.
Okay. Okay.
Wenn man viele Leute hat, hat man ja auch viele unterschiedliche Leistungsgruppen. Und eigentlich ist mein Ziel, das lässt sich natürlich jetzt im Sommer nicht mehr so realisieren, weil da alleine durch die Wettkampftätigkeit die Leute ganz andere Rhythmen haben. Aber im normalen Vorbereitungstraining, Winter, also Herbst und Winter, versuche ich sehr, sehr viel zusammen zu machen, also gleiche Inhalte. Und dann werden die Gruppen halt nach ihrem Leistungsvermögen zusammengestellt. Ganz klare Gewinner dieser Gruppe sind die Frauen, denn da habe ich immer Partner, die in dem gleichen Bereich sind und die sich gegenseitig unterstützen und miteinander entwickeln. Für jemanden wie Max zum Beispiel ist das nicht ganz so einfach. Der bleibt dann natürlich in seinem Leistungsbereich oft alleine übrig, was ich dann, Gott sei Dank, so viele nette junge Männer habe ich in meiner Gruppe, dann erreichen kann. Also wenn der Max dann 10x1000 in 2,50 macht, dann kann es durchaus sein, dass dann jemand eben 800er macht, in dieser Geschwindigkeit dann auch laufen kann, eine bisschen eine längere Pause hat und der Max nicht ganz alleine ist, also so Teilstrecken zu machen. Aber in der Summe, und das ist etwas, was jetzt in meiner Funktion eigentlich mein allergrößtes Ziel ist. Wir haben vielleicht eine gute Handvoll hervorragender Langstreckler, die übers Land verteilt fast alle alleine laufen. Und die öfter zusammenzubringen, würde vor allem den Männern sehr dienen. Also die Frauen sind da, egal wo die sind, sind die meistens gut aufgestellt, weil sie irgendeinen Mann immer haben, der das kann. Aber so jemand wie Nils Vogt oder Mohamed Abdillahi oder Freddy in Aachen und Max hier oder Flo Brem, gut, der hat eine ganz gute Gruppe bei sich zu Hause. Also die zusammenzubringen, das ist schon ein entscheidender Faktor. Und Nils kommt ganz gern nach Tübingen, dann macht er mit Max hier zusammen. Freddy kommt immer wieder. Das ist auf jeden Fall etwas, wo wir noch verbesserungsfähig sind.
Ich finde, da liegst du fehl, weil das liegt nur daran, du verschließt dich einem Trend, den es gibt. Der Fahrradfahrer auf der Bahn, der die Topathletinnen und Topathleten paced. Man sieht ihn doch jetzt immer wieder und immer häufiger. Da, wo die Athleten, ja, sind in der Regel Männer, keine Trainingspartner haben, scheint es jetzt den Fahrradfahrer auf der Bahn zu geben. Das machst du scheinbar noch nicht.
Ah, nee, das kann ich leider nicht bestätigen. Also, ich muss dazu sagen, ich hasse es auch, aber es hat tatsächlich durchaus Situationen gegeben, wo ich dann gesagt habe, okay, ich begleite dich. Ich mache es mittlerweile sehr regelmäßig, vor allem, wenn jetzt eben vor allem im Sommer die Geschwindigkeiten höher werden und dann die Leute auf einmal alleine da sind. Also wenn dann Hanna, weil sie einen Wettkampf am Freitag hat, eben am Montag ihre Tempoläufe macht, wo kein anderer Tempoläufe macht, dann fahre ich oder jemand anderer, das ist schön. Ich meistens fährt dann Max bei der ihr mit oder Hanna fährt bei Max mit oder Jackie fährt damit. Eigentlich, muss ich sagen, habe ich das tatsächlich mit Jackie begonnen. Denn man muss sich das vorstellen, die hat 300er in 37 gemacht, 38 Sekunden. Da brauchte man schon jemanden, der dich da wirklich heranpeitscht. Und da bin ich dann aufs Fahrrad gestiegen, weil das konnte natürlich niemand. Ja, und doch leider, ja, ich mache das, aber ich muss dazu sagen, ich finde es immer noch unangenehm. Und wenn man es, also zum Beispiel im normalen Trainingsbetrieb bei uns, Henning, du warst bei uns, oder?
Genau, ich habe das da immer
gesehen.
Da ist
es nicht möglich. Da laufen 40, 50 Leute, da kann man nicht mit dem Fahrrad mitfahren. Aber wenn es dann tatsächlich so kommt, dass ein Athlet gezwungenermaßen dann alleine seine Tempoläufe macht, dann fährt dann durchaus jemand mit dem Fahrrad mit.
Und bedienst du dann auch das Handy, um Content für Instagram zu machen? Das machst du dann nicht, ne? Also du filmst da nicht noch das Handy und sagst, hier Max, ich mache jetzt geilen Content für dich.
Also wenn ihr versucht habt, mich zu finden, werdet ihr sehen, ich habe einen Instagram-Account, den kennt, glaube ich, niemand, da bin ich sehr stolz drauf. Social Media überlasse ich meinen Athleten. Ich denke zwar meistens drüber nach, dass es vielleicht mal ganz gut wäre, aber nee, in der Situation interessiert mich Content überhaupt nicht. Da müssen Dinge absolviert werden, die höchste Konzentration erfordern. Und im Zweifelsfall denke ich mir dann eh meistens, es muss nicht jeder wissen.
Ich glaube, du würdest durch die Decke gehen. Social, jetzt nach der Stunde, die wir geredet haben, da kokettiere ich mit nichts. Es gibt kaum jemanden, der so gut so schwierige Sachverhalte, wie das Thema Training, auf den Punkt bringen kann, wie du. Echt Respekt, Respekt, Respekt. Und im Vorfeld habe ich mich natürlich nochmal, obwohl ich dich jetzt Jahrzehnte aufmerksam begleite, habe ich mich nochmal so ein bisschen in Isabel Baumann eingelesen. Und es gab so in den 90er Jahren, gab es große Artikel, natürlich auch im Zuge des Erfolges von Dieter Baumann, über dich, wo du als die erfolgreichste Langstreckentrainerin der Welt befeiert wurdest. Ich finde, du bist auf jeden Fall die weltbeste schwierige Sachverhalte-Erklärerin der Welt. Also Respekt, Respekt. Richtig, richtig schön. Liegt dir noch was auf dem Herzen, Henning?
Oh ja, ganz viel. Aber ich glaube, das würde den Rahmen des Ganzen hier sprengen. Von daher, ich glaube, es war schon sehr, sehr interessant und wir werden bestimmt noch mal zu dem Thema uns zusammensetzen in irgendeiner Konstellation, weil es gibt so viele Details, die man noch besprechen und bereden kann. Und wahrscheinlich erhalten wir ganz viele Zuschriften und Fragen zu dem Thema. Müssen wir wahrscheinlich dann einfach nochmal besprechen.
Ja, jetzt kommt für dich ja, liebe Isabel, eine aufregende Zeit. Jetzt steht die Europameisterschaft vor der Tür in Rom. Dann kommen die Olympischen Spiele in Paris. Da wirst du viel unterwegs sein. Hoffentlich auch auf jeden Fall mit Max und Hanna in Rom.
Nee. Also darauf bin ich wirklich stolz.
Jetzt Achtung.
Also man plant ja so ein Jahr. Und ich will es nicht verhehlen, für mich ist die Europameisterschaft ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil es eine Möglichkeit für europäische Athleten ist, sich auf einer großen Bühne darzustellen. Und ich habe irgendwann so für mich gedacht, wenn alles gut geht, dann könnte ich mit 4 Athleten da sein. Und jetzt war ich mit 5. Und das finde ich geil. Also man kann viel planen, aber wenn es dann passiert, also das freut mich schon wirklich sehr.
Ja, jetzt muss ich mir aber tatsächlich, jetzt fühle ich mich ertappt. Jetzt nenn die Namen. Also Max, Hanna, Frederik.
Also das ist Max, der im Moment stärkste 5000 Meter Läufer. Dann ist es Frederik, also zusammen mit Karl, der stärkste 3000 Hindernisläufer. Dann ist es Hanna, die schnellste 5000 Meter Läuferin. Dann ist es Eva Dieterich, die schnellste 10.000 Meter Läuferin, yes. Und in ihrem Sog im ersten 10.000 Meter Rennen gleich 31,58 ist die Lisa Merkel gelaufen und die fährt jetzt auch mit. Und das ist natürlich toll, krass, als 21-Jährige eine ganz enorme Erfahrung, die sie da machen kann. Ja, und die treiben sich alle in den Tübinger Wäldern rum, das ist schön.
Ja, und wohnt irgendjemand von denen bei euch unten im Haus, so in der berühmten Einliegerwohnung?
Ja, Eva wohnt bei uns. Aber das ist, Eva wohnt bei uns und Hanna wohnt über uns und Max wohnt unter uns und wir sind hier alle sehr eng zusammen.
Das ist cool. Und dann gilt es ja jetzt noch aktuell Daumen zu drücken für Qualifikation für die Olympischen Spiele auch.
Ja, das ist noch eine Herausforderung.
Für Frederik auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Für Hanna und Max. Hanna wahrscheinlich, Max wäre nochmal ein großer Leistungssprung notwendig, oder?
Naja, diese 13:10 haben ihn natürlich jetzt schnell in eine andere Liga gespult. Und das Tolle ist ja, ich glaube, dass er das vor 2 Jahren auch schon konnte. Man muss das einmal erfahren, dass es geht. Und das macht ihm jetzt wahrscheinlich so Rennverläufe, die in dem Bereich von 13:0 bis 13:10 gehen, einfacher. Bis jetzt konnte er sich das nicht vorstellen. Gilt genauso für Florian Brem natürlich. Und damit kann man jetzt sagen, die 13:05, das wäre doch eigentlich im Bereich des Möglichen, das ist die Olympianorm. Dazu gehört aber natürlich, dass man das richtige Rennen bei den richtigen Wettkämpfen mit den richtigen Gegnern bekommt. Es ist leider Gottes alles mittlerweile ein Rechenspiel geworden, also ein Schachspiel. Man muss sich ganz genau überlegen, wann man wo, in welchem Rennen, für welche Punkte läuft. Und also unsere Herangehensweise ist jetzt so, die Europameisterschaften sind gewertet als B-Meeting, also als dritthöchste Kategorie. Und wenn man dort gut aussieht, nimmt man ordentlich Punkte mit. Und dann muss ich sagen, das ist jetzt mein Ziel, weil in eine Diamond League kommt man sowieso so gut wie nicht rein, leider.
Also ihr versucht es über die Weltrangliste.
Ja, also natürlich macht man es, mit beiden, auf beide Wege. Aber der Kalender macht es ja nicht ganz einfach. Wir haben jetzt Europameisterschaften und dann hast du 3 Wochen bis zur deutschen Meisterschaft und dort ist Schluss. Das heißt, du musst EM laufen, dann musst du im besten Fall dazwischen nochmal eine 5 laufen und dann musst du aber bei der deutschen auch noch reüssieren. Und das halte ich für schwierig, vor allem mit dem Rennen von Brüssel von letzter Woche im Rücken. Das heißt, ich glaube, weniger ist in dem Fall mehr. Und dort muss man schauen, dass man die Punkte holt.
Ja, wir drücken die Daumen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden und so lange zu reden und so ausführlich
Danke
zu reden.
Danke euch.
Ich hoffe, wir hören uns in einem Podcast irgendwann nach den Olympischen Spielen vielleicht nochmal wieder. Daumen drücken müssen wir gar nicht. Du weißt, was du tust. Wird schon.
Und was trainierst du heute, Martin?
Ich mache heute Schwellentraining.
Schon immer viel Glück auch dabei.
Ich mache jetzt hochmotiviert gleich Schwellentraining. Das heißt, 5 Minuten Pace auf 10 Kilometer und morgen früh dasselbe nochmal.
Ja. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
Mach's gut. Vielen, vielen Dank.
Danke, Isabel.
Ciao.
Jawohl, tschüss.
So, die Daumen für Isabels Schützlinge sind damit jetzt auf jeden Fall gedrückt, würde ich sagen. Also, das kann ja nur gut werden. Und bei der tollen Trainerin sowieso. Ich fand's super spannend und wenn ihr jetzt Lust habt, euch noch weiter mit dem Thema Schwellentraining zu beschäftigen, dann kann ich euch zum Schluss auch noch eine aktuelle Sache mitgeben. Denn in unserer gerade noch aktuellen Heftausgabe, das ist die Juni-Ausgabe, da haben wir eine umfangreiche Geschichte dazu. Da wird es auch nochmal erklärt und es geht darum, wie man das auch als Hobbysportler gut nutzen kann. Also, wenn ihr das Heft noch nicht habt und zufällig am Kiosk vorbeikommt, dann schaut doch mal, ob es noch ein Heft gibt. Schaut außerdem auch gerne mal, ob ihr unseren Podcast schon bewertet habt. Wir freuen uns richtig, wenn ihr uns viele Sterne gebt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst und unseren Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auf jeden Fall, auf keinen Fall, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Und ihr habt es euch gedacht, damit ist die heutige Podcast-Folge dann auch erstmal zu Ende. Ich bin Ela Wildner, sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.